Deutschlandfunk. Tag für Tag. Im niedersächsischen Lingen im Bistum Osnabrück beginnt heute die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Es ist das höchste Gremium der katholischen Kirche in Deutschland. Alle Weih- und Ortsbischöfe kommen zusammen, um aktuelle Themen zu diskutieren und Beschlüsse zu fassen. Ein Thema, das dort nicht auf der Tagesordnung steht, aber seit sage und schreibe 100 Jahren ein Thema sein müsste, das sind die sogenannten Staatsleistungen, die die Kirchen bekommen. Im vergangenen Jahr war das eine 500 Milliarden Euro, 538 Millionen, um genau zu sein. Wir sprechen hier nicht über die Kirchensteuer, denn das ist ja ein Mitgliedsbeitrag, sondern es geht um Geld, das die Kirchen vom Staat bekommen, aus dem allgemeinen Steueraufkommen, etwa als Entschädigung dafür, dass sie in früheren Jahrhunderten ihre Kirchengebäude abgeben mussten. Diese Praxis sollte schon längst beendet werden. So steht es in Artikel 138 der Weimarer Reichsverfassung von 1919. Und dieser Verfassungsauftrag wurde auch in das Grundgesetz übernommen. Ich habe den religionspolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Stefan Ruppert, gefragt, wie lange die deutschen Steuerzahler wohl noch die Gehälter der deutschen Bischöfe bezahlen müssen.
Sie sprechen die Staatsleistungen an, also die Leistungen des Staates an die Kirche aufgrund von Enteignungen im 19. Jahrhundert. Ich wünsche mir, dass die abgelöst werden. Das bedeutet, dass durch eine Zahlung des Staates dieser Anspruch an ein Ende kommt. Und ich bin dazu in guten Gesprächen, aber auch große Koalitionen auf einen fairen Interessenausgleich zwischen Kirche und Staat eingeht, da bin ich mir noch nicht sicher.
Warum ist es denn so schwierig, die Praxis der Staatsleistungen zu beenden?
Sie beruhen auf sehr unterschiedlichen Rechtsgrundlagen. Zum einen die schon eben angesprochenen Enteignungen 1806. Zum anderen sind dann neue Verträge hinzugekommen. Sie sind sozusagen historisch gewachsen und belaufen sich ja auf etwa 540 Millionen im Jahr und sind von der Kirchensteuer, das will ich auch mal deutlich sagen, zu unterscheiden. Es hat jetzt die Rolle, nach der Verfassung eine Rahmengesetzgebung zu erlassen, also Regeln für die Ablösung. Und dann könnten die Länder nach diesen Regeln dann vorgehen. Jetzt Ihre Frage, warum es vielleicht noch nicht dazu gekommen ist. Zum einen sicherlich, weil eine einmalige Zahlung des Staates notwendig ist, die dann auch eine beträchtliche Höhe erreicht. Davor mag der ein oder andere zurückscheuen. Und dann gibt es noch eine aus meiner Sicht falsch verstandene Freundlichkeit gegenüber den Kirchen. Ich bin selbst sehr kirchlich geprägt, guter Protestant, gläubiger Mensch. Aber ich finde es richtig, dass im weltanschaulich neutralen Staat die Kirche für ihre eigene Finanzierung sorgt und nicht ein Steuerzahler, der nicht in der Kirche ist. Deswegen schafft diese Ablösung eine größere Unabhängigkeit von Kirche und Staat und macht beide glaubwürdiger.
Diese Freundlichkeit gegenüber den Kirchen, die Sie gerade genannt haben, führt die dazu, dass die Parteien sich mit den Kirchen nicht anlegen wollen?
Ich schätze die Kirchen als wichtige Institutionen und ich glaube aber auch, dass es für eine Kirche am Ende besser ist, wenn sie sagen kann, sie finanziert sich aus eigenen Mitteln und kooperiert mit dem Staat in einer freundlichen Art und Weise. Insofern finde ich es eine falsch verstandene Haltung. Man wolle sich mit den Kirchen nicht anlegen, wenn man an dieses Thema nicht rangeht. Zuletzt muss ja auch gesagt werden, es ist ein Auftrag unserer Verfassung. Wir sollen also als Anhänger des Grundgesetzes diesen Auftrag umsetzen und sich dem dauerhaft zu verweigern, finde ich schon etwas merkwürdig.
Nun sind die Kirchen in Deutschland ja ohnehin finanziell ganz gut ausgestattet, insbesondere die katholische Kirche. Sie haben eben die große Summe, die möglicherweise als Ablösesumme zu zahlen ist, genannt. Nun könnte man aber ja auch erwarten, dass die Kirchen auf diese Ablösung verzichten, nachdem sie schon 100 Jahre lang zusätzlich Staatsleistungen kassiert haben, oder?
Ja, da verstehe ich die Kirchen, dass sie sozusagen diesen Akt der Selbstlosigkeit nicht leisten wollen. Es ist ein Rechtsanspruch, den sie haben. Ihnen ist auch Unrecht widerfahren und sie haben Verträge geschlossen. Und da bin ich jetzt Rechtsstaatsanhänger und sage, es handelt sich um kirchliche Ansprüche. Und von daher die einfach sozusagen zu negieren oder zu verlangen, dass man darauf verzichtet, finde ich auch ein bisschen viel verlangt. Auf der anderen Seite muss der Staat am Ende eine Entscheidung treffen. Ich glaube auch, dass für die Kirchen die Preise in Anführungszeichen nicht besser werden. Und deswegen setze ich auf konstruktive Gespräche mit den Kirchen. Aber am Ende werden wir auch einen Gesetzentwurf dann vorlegen, der die Rahmenbedingungen festlegen soll. Ob er eine Mehrheit findet, da habe ich ja meine berechtigten Zweifel.
Nun sehen wir diese Freundlichkeit des Staates gegenüber den Kirchen, die Sie eben genannt haben, ja auch noch bei einem anderen Thema, nämlich beim Phänomen der sexuellen Gewalt in der katholischen Kirche. Es geht um schwere Straftaten. Trotzdem kann man den Eindruck gewinnen, dass sich die Politik da zurückhält und darauf vertraut, dass die Kirchen das Problem alleine in den Griff bekommen.
Also in Fällen, in denen Straftaten begangen worden sind, muss geguckt werden, ob sie noch nicht verjährt sind. Und wenn sie noch nicht verjährt sind, dann muss der Staat seinen Strafanspruch unbedingt durchsetzen. Da kann es keine falsche Rücksichtnahme geben. Ich nehme die Diskussion in der Kirche unterschiedlich wahr. Einige Beiträge, die sehr darauf drängen, das Problem anzugehen. Andere äußern zwar natürlich ihr Entsetzen über das, was passiert ist, aber es fehlt doch manchmal an konkreten Maßnahmen und konkretem Vorgehen, so etwa bei Papst Franziskus.
Aber eine konkrete Maßnahme könnte ja zum Beispiel sein, dass man es so macht wie in Australien, wo es eine staatliche Kommission gibt, die auch beispielsweise die Aktenherausgabe erzwingen kann. Warum gibt es so etwas in Deutschland nicht?
Also da, wo es Anhaltspunkte gibt, das ermittelt werden, die Staatsanwaltschaften ja auch. Man kennt häufig nur die Aktenlage nicht. Ich bin auch durchaus dafür, dass die Kirchen jetzt diese Akten offenlegen. Es gibt ein paar Dinge, die dabei an Persönlichkeitsrechten zu wahren sind, aber ich habe kein Verständnis dafür, wenn man nicht vollumfänglich mit dem Staat kooperiert, und das verlange ich auch von den Kirchen. Es gibt darüber hinaus auch eine moralische Verpflichtung. Viele dieser Straftaten sind leider verjährt, aber auch da besteht eine moralische Pflicht der Kirche, dieses Unrecht aufzuarbeiten, so wie auch staatliches Unrecht immer aufgearbeitet werden muss. Das erwartet sich von den Kirchen.
Herr Ruppert, wie beurteilen Sie das Verhältnis von Kirche und Staat in Deutschland? Brauchen die Parteien die Kirchen?
Also ich finde, wir haben ein gutes Staatskirchenrecht oder moderner gesprochen Religionsverfassungsrecht. Es akzeptiert, dass der religiöse Mensch sich in eigenen Angelegenheiten selbst organisiert und selbst bestimmt. Aber es fordert ein, dass dies immer in den Grenzen der Verfassung zu geschehen hat. Und das ist moderner als die strikte Laizität, etwa in Frankreich, wo der Staat Schwierigkeiten hat, mit Religionsgemeinschaften überhaupt ins Gespräch zu kommen. Also insofern finde ich unser Religionsverfassungsrecht sehr modern. Es ist ja auch ein freundliches Verhältnis. Kirchen tragen zur gesellschaftlichen Arbeit in Deutschland oder zum Gelingen des sozialen Friedens auch vieles bei. Und das will ich auch immer wieder unterstreichen. Aber bei einigen Punkten, kirchliches Arbeitsrecht, Ablösung der Staatsleistungen und jetzt natürlich auch beim Missbrauchsskandal, liegen Aufgaben vor uns.
Zum Verhältnis von Staat und Kirche war das Stefan Ruppert, FDP-Bundestagsabgeordneter und religionspolitischer Sprecher seiner Fraktion.